zielbewusst leben. Widerstände, wie gesagt, Feinde, Nöte, willst du deswegen aussteigen? Immer im Lukas 14, da wo wir schon vorher waren, wenn ihr eure Bibel noch offen habt, Lukas 14. Als ich vom Vers 25 weg gelesen habe, steht da, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Man hat immer wieder Mühe beim Lesen von diesem Text mit dem Verb hassen, gell? Hassen, hassen. Jesus wollte hier ganz klar sagen, dass es nur einen Sinn gibt im Leben, wenn die Prioritäten recht gesetzt werden. Ich kenne diese Spannung heute. Man versucht Frieden zu haben in dieser Welt, aber das ist ja normal. Das gehört ja dazu für die, die den Thessalonikerbriefe kennen. Sie wissen, dass wenn man dann einmal Frieden und Sicherheit auf der Welt sagt, dann kommt dann das Ende. Und das ist auch ein wenig der Trend, der immer wieder kommt, und der Gedankengang auch für die Gläubigen. Sie denken oft, ich muss so viel wie es geht, wie ja auch ein Text sagt in dem Epistel, in Frieden sein mit allen. Und dann sagt Jesus an einem anderen Platz, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das Schwert in der Familie. Und wir vergessen vielleicht manchmal, dass Jesus gekommen ist, um den Frieden zu bringen mit Gott, dem Vater. Er ist gekommen, um diesen Frieden zu bringen. Natürlich will er Frieden unter seinen Kindern. Aber er will nicht, dass seine Kinder versuchen, Frieden haben mit allen und die Priorität vergessen, ihm den ersten Platz zu geben. Oder dass sie Frieden versuchen zu haben mit Kompromiss mit dem Evangelium. Da sagt er, da braucht er das Schwert dazwischen. Und wie schwer ist es, das weißt du auch, eine von meinen großen Nöten als Pioniermissionar, nach diesen 36 Jahre Pionierarbeit, eine von meinen größten Nöten ist immer wieder, wenn ich Freunde habe, die nicht bekehrt sind, die noch nicht Jesus kennen, und ich guten Kontakt habe, mit ihnen einen Kaffee trinken kann, mit ihnen reden kann, da kommt immer wieder die schwere Stunde, wo ich weiß, jetzt muss ich weiter vorangehen mit dem Evangelium mit ihm. Und dann gibt's vielleicht nachher aus Gnade einen Bruder oder jemand, wo das Schwert zwischen uns kommt, der dann von Trottoir wechselt, wenn er mich sieht von Weitem. Der dann mich zu denen zählt, die ein wenig spinnen, das stimmt zwar auch, gell? Aber ich weiß für wen, dass ich spinne. Ja. Andere wissen es nicht. Aber wie schwierig diese Not, dieses Leiden im Leben immer wieder, Freunde zu verlieren, wenn es so lange Zeit braucht, um Freunde zu haben. Aber es ist dann diese Spannung, will ich einfach gute Freunde behalten? Oder bin ich bereit, die Prioritäten, die Jesus in seiner Schrift sagt, die zu halten? Klar, ich rede nicht an dem ersten Kontakt mit den Leuten vom Evangelium, meistens nicht. Manchmal passiert es, aber meistens nicht. Und bitte dem Herrn, hilf mir, dass der andere genügend Vertrauen hat in mir als Mensch, dass er das hören kann, dass er verstehen kann, verspüren kann, dass es bei mir aus der Not, aus dem Leiden hinauskommt, denn ich möchte, dass er Jesus kennt. Dass es ein Leiden ist, zu wissen, dass der andere verloren ist. Herr, hilf mir, dass er das begreifen kann. Manchmal müsste ich anderen sagen, ich hätte dir jetzt etwas zu sagen, aber ich zittere davor. Ich habe das Gefühl, wenn ich dies das sage, wird unsere Beziehung schlechter werden. Ich muss dir es aber doch sagen. Du sagst mir nachher, ob die Beziehung schlechter wird damit. Sei so ehrlich. Schwierig. Dann hat man mir immer wieder gefragt, du Dani, sag uns, was ist am schwierigsten im Zeugnis, Was gibt es für die größte Nöte, die du hast im Zeugnis und in der Pionierarbeit? Du musst dich immer wieder sagen, das größte Problem, das ich getroffen habe im Dienst, bin ich. Ich habe viele Bücher gelesen über Probleme und Gemeindebau und so. Und ich finde, sie reden ein wenig zu wenig vom höchsten Problem. Denn hier in diesem Text steht ganz genau, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Schwierig. Und ich möchte so gerne so eine gute Exegese finden, wo man das abschwächen kann. Ein wenig, ja? Ich finde das ein bisschen scharf, der Text. Ne? Könnte da vielleicht was finden, dass es menschlich wird. Aber es soll nicht menschlich werden, es soll göttlich werden. Es ist Gottes Wort. Und das Göttliche dran ist, dass solange ich mich selber bewahren will, und ich meine Identität suche in dem, was ich bin, bin ich auf dem Holzweg. Denn da muss ich immer wieder mich verteidigen, aufpassen, dass man mich ansieht als jemand, der Wert hat. Dann habe ich Mühe, wenn man mich auf die Seite setzt. Und ich kann dann nicht begreifen, was Jesus gesagt hat in der letzten Seligpreisung, selig seid ihr, wenn die Leute böse von euch reden, wenn sie euch auf die Seite... Wie liest du diesen Text? Bist fröhlich dabei? Ist nicht besonders. Und gehört zu den Seligpreisungen. Dann fragt man sich ja, Herr, ist da nicht ein Fehler? Da muss man schauen, dass doch was im Griechisch steht. Das muss falsch sein im Deutsch, oder? Im Französisch, ja? Da muss was nicht klappen. Aber die Realität ist einfach, dass Jesus möchte uns ganz klar zeigen, unsere Identität, was wir wert sind. Er gibt uns den Wert durch seine Liebe. Du und ich in Christus, wir brauchen nicht mehr unser Wert zu suchen. Er ist die ganze Identität, der ganze Wert von unserem Leben. Und solange wir versuchen, dass wir durch unser Wissen, unsere Argumente, unsere Methode versuchen, das Zeugnis in der Welt weiterzutragen, werden wir viel, viel unnötig leiden. Denn wir müssen zuerst lernen, dass es dazu gehört, dass ich mich selber nicht suchen soll. Dass ich ihn in Priorität setzen soll. Zielbewusst leben heißt für mich zuerst, ihn als Priorität, er genügt, er ist die Identität, er gibt die Kraft, um auf die Seite gestellt zu werden, er gibt die Kraft, um Freunde zu verlieren wegen dem Evangelium, er gibt die Kraft, um wieder neu anzufangen. Es ist ein Kampf. Es war jedes Mal wieder ein Kampf für uns, als wir wieder von Gegend gewechselt haben, umgezogen, neu irgendwo, wo keine Gemeinde ist. Und wir sagen, Herr, jetzt wieder dieser Krampf, Freunde zu haben. Da kennt man uns nicht, dann weiß man nicht, was er ist. Und er arbeitet ja gar nichts, gell? Es muss so eine blöde Sekte sein. Von wo hat er sein Geld? Man fragt sich schon, gell? Ein schönes Auto und so. Ja? Und was tut er eigentlich? Ja? Was will er eigentlich? Ja? Wo geht es eigentlich hin? Und dann wieder diese Möglichkeiten, die Gott schenkt. Aber wo immer wieder Kampf da ist. Also vergiss es nicht. Der erste Widerstand in deinem geistigen Leben ist das eigene Ich. Und schau es auch so als Realität an. Sonst wirst du einfach Verschiedenes als Widerstand, als Probleme anschauen, die nur nebensächliche Probleme sind. Wenn ich rausgehe in die Straße mit dem Evangelium, da ist der Widerstand Daniel Herrmann. vor allem vor dem Gehen, ja, wenn ich dann im Büro drehe und denke, ja nein, du hast ja noch so viele Mails zu beantworten, hast ja noch die Briefe und so, ne, und du kannst doch nicht in die Gemeinde gehen am Sonntag und die Botschaft so oberflächlich vorbereitet zu haben, du brauchst noch viele Stunden für das, gell, und du hast ja noch im Garten Arbeit und das Schloss am Eingang geht ja nicht richtig, gell, das hat Ursula schon ein paar Mal gesagt, das musst du, ja, alles klar, ne, also ich kann nicht rausgehen, nein, nein. Und dann da drinnen, ja, da kommt der große Kampf und die große Not. Ja. Bis dass der Daniel wieder sagt, Herr, du bist ja Meister und du hast Prioritäten. Ich gehe, ich zittere und gehe, Herr. Ja. Und darum, nach so vielen Jahren kann ich sagen, was das Größte ist, was mich hindert in Gemeindearbeit und Gemeindegründung, ist mein Ich. Aber ich bin so dankbar, dass der Herr in seiner Geduld immer wieder zeigt, wie es überwinden, gehorsam sein, weitermachen, nicht aufgeben. Er geht mit uns weiter. Er hat Geduld. Er hilft uns. Wahr sein. Wenn wir wahr sind, da können wir diese alle Kämpfe, die wir in uns haben, können wir ihm sagen. Wir verteilen schon jetzt diese 36 Jahre Traktate und CDs mit der Bibel drauf und so weiter. In der Gegend, wo wir jetzt sind, verteilen wir schon 3 Jahre Traktate, haben nie eine Antwort bekommen, gell? Und die meisten, viele Christen sagen uns, ja, das geht nicht mehr traktatisch, nichts mehr geht so, verstehst du? Nein, das war eine Zeit, verstehst du? Heute geht das nicht mehr. Aber natürlich, alle, die das sagen, geben mir nicht das Geld, das ich im Fernsehen predigen kann, gell? Das ist auch wahr, gell? Aber wir können freudig weitermachen. Und da sage ich hier nur ein Beispiel, das vom Gérard. Der Gérard hat uns telefoniert, ein Mann, den wir nicht gekannt haben, und hat uns gefragt, sind Sie, die diese Johannes-Evangelien drucken lassen und für Frankreich und so? Habe ich gesagt, ja, das sind wir, das ist die Arbeit von der Ursula, die versendet immer an die Gemeinden und so die Evangelien, die gedruckt werden, um zu evangelisieren. Könnte ich morgen 18.000 Evangelien holen? Ja, das haben wir im Lager, ja. Sind Sie von ein Gemeindevorsteher oder so? Nein, einfach, ich brauchte die 18. Nächsten Tag kam so ein großen Allrad Mercedes mit Ledersitze vors Haus, ne? Und da haben wir doch gefragt, ja, wieso, was? Der Gérard, der hat von jemand ein Evangelium bekommen, hat's gelesen und hat das erlebt, was wir mit unseren Worten sagen können. Bekehrung und so weiter. Wusste die Worte nicht, ne? Aber er hat das erlebt. Ja. Dann hat er gesagt, das ist so wunderbar. Dieses neue Leben, die ganze Stadt muss es wissen. Hat er sein ganz einfaches Zeugnis drucken lassen und hat in einem von seinen Räumen, er ist so jung wie ich, und hat in einem von seinen Räumen jetzt zu Hause, in seinem großen Haus mit großem Park, er hatte viel, war ein reicher Typ, gell? Und er hat jetzt, immer macht er in Kuverts hinein Evangelien, sein Zeugnis, und vom Telefonbuch schreibt er alle Adressen ab und geht 3 Nachmittage in der Woche, jede Woche 3 Nachmittage raus, um Evangelien zu verteilen. Das war für mich ein richtiger, zuerst Schock, habe ich gedacht. Der glaubt, dass die Bibel heute noch wirkt, der Kerl, gell? Stell dir mal vor, das kann doch kein Franzose verstehen, Johannes 1 zu lesen. Ne? Am Anfang und der Logos und so. Puh, ja, und das Wort. Doch! Denn Gott ist Gott. Und sein Wort ist heilig. Und sein Wort hat Kraft, Menschen zu ändern. Wir haben so einen anderen, der bekommt immer wieder so Pakete mit 800 Evangelien. Weil er Taxichauffeur ist in Paris. Und jeder Kunde, wenn er bezahlt, bekommt das Johannes-Evangelium. Hat sage, das ist meine Mission. Jedem Kunde Johannes Evangelium. Der Widerstand, den wir oft haben, die Not, die wir oft haben, ist, dass wir uns so bewegen in Argumente in unserem Kopf, dass wir nicht mehr glauben können, dass Gott uns im ganz einfachen Zeugnisleben gebrauchen will. Und da machen wir uns selber damit müde, mit Argumente. Das kann ich nicht, heute geht das nicht mehr, das kann man doch nicht. Und was sagen die anderen, was denken sie davon? Und darum diesen Text in Lukas 14. Wenn man sich selber nicht auf die Seite stellen kann, kann man nicht sein Jünger sein. Wie hart, aber wie wahr. Er wollte uns nicht strafen mit diesem Text. Er wollte uns nur sagen, wo der Weg ist, um ein Jünger zu sein, wo so viel Freude erleben kann in der Beziehung mit ihm. Wenn ich rausgehe, regelmäßig, wenn ich zu Hause bin, wenn ich gehe, ist ein Kampf, wenn ich zurückkomme, habe ich so viel Freude. Nicht Freude, weil Resultate sind, sehe keine Resultate. Aber Freude, die einfach innen da ist, denn jeden gehorsamen Schritt bringt Segen. Das ist in Gottes Wort. Ich bin manchmal in Gemeinden, wo die Leute mit viel Kraft den Herrn sagen, segne uns, gell? Und da höre ich manchmal, aber ich höre ja nicht immer, gell, bis jetzt. Aber da höre, wie wenn ich hören würde dann, wenn Jesus die Antwort geben würde, ich brauche nur gehorsam zu sein, ich segne. Wir haben nicht seine Arbeit zu tun, unsere. Er macht seine. Wenn wir gehorsam sind, bringt er Segen. Wir brauchen uns keine Mühe zu machen, für den Segen zu haben. Er will segnen. Er will vorwärts gehen. Er will, dass Menschen gerettet werden. Er will, dass wir mit ihm, in ihm Vertrauen haben. Und sobald wir gehorsam leben, erleben wir in unserem Herzen eine tiefe Freude. Und das ist der Segen, der er gibt im Gehorsam. Das ist schon wahr im Familienleben. Das ist schon wahr im Eheleben. Da, wo wir gehorsam sind, den Befehlen des Herrn, wo wir Diener sind, gibt es eine tiefe Freude. Diese Freude ist schon der Segen, der Gott gibt, auf Gehorsam. Der Widerstand, der erste, der schwierigste, ist selber. Das zweite, was in diesem Text ist, was drin steht, ist das Kreuz tragen. Das Kreuz tragen ist ja, angeschaut zu werden mit einem totalen, ungerechten Blick, mit einem ungerechten Richten. Man hat Jesus angeschaut und es konnte nur ein Verbrecher sein oder ein Mörder. Sonst wäre er nicht am Kreuz gewesen. Es konnte nur das sein. Und ich sehe so viele Christen, die leiden, weil die anderen Leute denken, sie sind das oder das oder das oder das. Lass sie so denken. Freue dich, es gehört zum Kreuz. Ich denke an einen Arbeitskollegen, ich war eine Zeit lang, habe ich in einem Supermarkt gearbeitet, als Handlanger. Zwischendurch so im Dienst, ja, im Vollzeitler. Sie sind ja alle Vollzeitler, gell? Aber so zwischendurch. Es war interessant, der Kollege sagte, gell, du bist Zeugen Jehova. Habe ich ihm gesagt, nein, daneben gehauen. Aber ich habe nicht gesagt, wer ich bin und was ich bin. Lass die Leute suchen. Du brauchst dich nirgendwo verteidigen. Wenn sie in deinem Leben keinen Unterschied sehen zwischen Zeugen Jehova und dir, dann ist vielleicht ein Problem. Bei den Zeugen Jehova und bei dir vielleicht. Aber ich brauche nicht die anderen zu strafen und brauche nicht mein Leben zu verteidigen. Warum? Er hat ja gesagt, dass er mit uns ist. Und dann kommen dann die Kollegen plötzlich mit anderen Fragen. Ja? Die drehen dann eine Zeit und denken, was ist der? Er ist trotzdem komisch, gell? gut, er ist das nicht, aber er ist trotzdem komisch. Und sein Kleber da, so dick auf dem Auto, wir lesen die Bibel, ist komisch, ja. Kann doch nur Zeuge Jehova sein. Nur sein Kleber daneben, neben dass man sein Blut geben soll, das passt auch nicht so zusammen, gell? Wo machen wir ihn hin, der Kerl? Und dann kommen plötzlich andere Fragen. Und wenn diese andere Fragen kommen, da gibst du nur eine kurze Antwort. Und versuchst nicht, weil der Mensch ein wenig Fragen hat, eine ganze Theologie reinzupressen. Sondern antworte auf das, was er fragt, und nicht mehr. Und lass offene Fragen. Dass Menschen weiter versuchen müssen zu testen, wer du bist. Was du aushältst. Wie viel Kritik du aushältst, ohne zu weisen. Die müssen das probieren. Und es ist so schwer, Herr. Aber dann bringt uns der Heilige Geist zurück auf Gottes Wort und sagt, siehst du, das ist das Kreuz. Das ist das Kreuz. Der falsche Blick von den Menschen auf dein Leben. Der falsche Blick von den Menschen auf Jesus, der Gekreuzigte. Der falsche Blick, der da ist, wo man ihn etwas anschuldigt, das er nicht getan hat. Wie ist es doch schwer, gell, sich nicht zu verteidigen, wenn Ungerechtigkeit geschieht. Ich denke an eine Zeit in der Gemeinde, wo ein paar von unseren geistlichen Kindern, das heißt also die, wo ich die Freude hatte in der Evangelisation, sie persönlich zu Jesus zu führen, wo der Heilige Geist seine Arbeit getan hat und dann geschult hat, diesen Bruder, wurde ein Ältester in der Gemeinde. Und plötzlich war eine Zeit der Lauheit in seinem Leben. Gibt es bei mir auch Lauheit. Da muss ich zurückkommen zum Herrn. Aber in dieser Zeit hat der Feind profitiert. Und hat diesem Bruder den Gedanken gegeben, der Danny, der ist wirklich nicht derselbe mit allen Leuten. Und das hat er gut beobachtet. Ne? Und gut geschaut. Ja, genau. Er sagt nicht guten Tag jedem in derselben Art in der Gemeinde. Genau. Also hat er verschiedene Leute, die er weniger lieb hat als andere. Und da haben sie gut beobachtet. Und plötzlich waren es 10 miteinander, die er angesteckt hat, die gut beobachtet haben, um die Fehler in meinem Leben zu finden. Und das ist doch leicht, also braucht man nicht so zu beobachten. Und dann kam die Stunde des Gerichts, gell? Aber es war nur das Fegfeuer, es war nicht das richtige Gericht. Da kamen sie und haben uns, Ursula und ich, angeklagt, wegen unseren tiefen Motive. Ne? Die Hochmut, versuchen einen Namen zu haben, versuchen wichtig zu sein in der Gemeinde. Ne? Und dann hat Ursula mir so einen richtigen reingeschossen, denn die kennt mein Fleisch, ne, und sie weiß, wo, dass ich reagiere, viel zu schnell reagiere, ne. Dann hilft sie mir, dass die Reaktion gebremst wird. Wir haben so unsere Sprache, wir sind immer blau auf der Seite, gell. Da musste ich zuerst den Brüdern sagen, dies, was ihr da sagt, das stimmt nicht. Aber ihr müsst besser beobachten. Es gibt andere Sünden in meinem Leben. Das habt ihr noch nicht gesehen. Beobachtet besser. Aber dann hatten wir eine schwere Zeit. Wir haben dann miteinander geweint, Ursula und ich, als wir allein waren. Und haben es dem Herrn gesagt, haben der Herr gesagt, Herr, du kennst ja die Motive von unserem Leben. Und wenn sie mich anklagt von Hochmut, Herr, du weißt ja, es stimmt immer. Irgendwo kommt immer wieder diese Sünde hoch. Und wie oft, Herr, bin ich zu dir gekommen und du hast mir jedes Mal vergeben. Jedes Mal. Und anderes war nicht wahr. Aber wir wussten dann, wir können uns absolut nicht verteidigen. Jede Rechtfertigung gibt dem anderen Waffen, wo es einen Krieg gibt. Einen unsinnigen Krieg. Und dann waren wir in der Gemeinde und ich habe nicht mehr gepredigt, denn ich habe den Brüdern dann gesagt, wenn das stimmt, was ihr sagt, dann bitte macht, was ich euch unterrichtet habe, der soll nicht mehr predigen, der nicht mehr mit korrekten Motivationen lebt. Und dann haben wir geschwiegen und da kam dieser wunderbare Sonntag des Eingreifen Gottes, wo dieser Bruder aufgestanden ist in Tränen, mitten im Gottesdienst und gesagt hat, ich war neidisch, vergib mir. Da konnte ich schnell aufstehen, zu ihm rennen, gell, und ihn umarmen und sagen, du lebst von der Gnade, ich lebe von der Gnade. Ist alles klar zwischen uns zwei. Nur die nächsten Monate, jetzt mal, dass er kam, hat er immer von Weitem schon angefangen zu weinen, als er mich gesehen hat. Und hat gesagt, Dani, warum? Habe ich gesagt, nein, nicht warum, nicht wozu. Es ist vergeben. Ich liebe dich. Alles ist vergeben. Wir müssen weiterkommen. Der Feind hat kein Recht, uns zu trennen. Kampf. Not, wenn Jesus uns testen will, ob wir einverstanden sind, zu sterben. Und das beste Sterben gibt's, wenn man ungerecht angeklagt wird. Das ist das Kreuz. Jesus wurde ungerecht angeklagt. Ungerecht getötet. Ungerecht auf diesem Weg. Nur bei ihm war es viel, viel größer. Denn er hätte so machen können und ganz Jerusalem wäre flach gewesen. Er ist Gott. Und er hat das nicht gemacht. Und wir konnten nichts machen. Wir haben nicht mal die Möglichkeit, wirklich dagegen etwas zu tun. Aber unser Fleisch möchte gerne sich wehren und Argumente finden. Wie schwierig. Wie schwierig. Das sind Situationen, wo wir dann entweder in eine Rebellion hineinsteigen. Das sind Situationen, wo wir vielleicht ans Aussteigen denken. Aber Aussteigen ist nicht die Lösung. Die Lösung ist immer bei ihm bleiben, bei Jesus bleiben. Die Lösung ist immer bei den Schwachen bleiben. Denn bei den Schwachen, da ist Jesus ganz nahe. Jesus hat einfach diese Strategie, würde ich sagen, dass er immer wieder Segen schenkt, Vorwärtsgehen schenkt, bei denen, die bereit sind zu sagen, Herr, ich bin schwach. Ich bin schwach. Und durch die Schwachen will er die Starken von dieser Welt umreißen. Interessant, wie das die Schrift uns sagt, gell? Zu wissen, wir brauchen, um bis ans Ende zu gehen, mit allem Widerstand, mit den Feinden, mit den Nöten, mit den Schwierigkeiten, bis ans Ende zu gehen, brauchen wir nicht stärker zu werden, sondern wir brauchen abhängiger zu werden von ihm. Abhängiger. Dass er uns genügt auf dem Wege. Dass wir bei ihm abladen. Dass wir es ihm sagen. Ich finde es so kostbar, dass wir bei Jesus mit all den Nöten, mit all den Schwierigkeiten, versucht er durch alle diese Situationen, versucht er, dass wir immer mehr wahr werden in unserem Leben. Ich habe manchmal dem Herrn gesagt, ich verstehe jetzt, warum ich so lange leben muss. Denn du willst mir in die ganze Wahrheit hineinführen. Nicht einfach in die ganze Wahrheit über Gottes Wort, denn es gibt noch viele Texte, die ich nicht verstehe. Ja. Aber in die ganze Wahrheit über mein Leben, mein Wesen, wer ich bin. Und gell, es braucht ja viel Zeit, bis wir wirklich alle Masken abgelegt haben. Das hast du auch schon gemerkt. Du bist vielleicht auch nicht derselbe immer zu Hause wie in der Gemeindestunde. Und bist vielleicht auch nicht derselbe immer in der Gemeindestunde wie am Arbeitsplatz. Und du merkst, wie lange es braucht, dass wir Menschen sind, die wahr sind in der Wahrheit über uns selbst. Und die Welt heute braucht als Zeugnis nicht Zeugnis von der Kraft von den Christen. Ein Christ braucht einen Arbeitsplatz, nicht einer sein, der keine Fehler macht. Ein Christ muss aber einer sein am Arbeitsplatz, der seine Fehler zugibt. Der wahr ist. Und die Wahrheit, die bringt die Leute in ganz konfuse Situationen. Denn sie merken, du bist wahr, du sagst es so, du erkennst, dass du Schwachheiten hast. Und dann merken sie selber, wie vor einem Spiegel. Und viele haben dann Lust zu werden, wie du bist. Und sie wissen gar nicht, wie sie dahin kommen können. Wie dieser Weg ist, um wahr zu sein und zufrieden zu sein. Widerstände. Also der Widerstand, der auch immer wieder schwierig ist, der andere, ist, dass wir immer wieder in einer gewissen Konfrontation oder Trennung leben zwischen Liebe zur Welt, also Weltgeist, und Liebe zu Gott. Und du kennst ja den ersten Johannesbrief, den musst du oft durchlesen, ganz wichtig. Und dieser erste Johannesbrief, wo es so klar ist, wenn wir noch die Welt lieben, da lieben wir Gott nicht. Ich hätte gerne gehabt, denn da steht ein wenig oder nicht ganz. Ja? Kann man das nicht ein wenig ändern oder so in einer, ja, man soll das vielleicht mal ändern, der Text. Ne? Ah, nein. Nein, denn Gott will uns nur zeigen, wo man wirklich in die Zufriedenheit hineinkommt. Solange ich noch eine Liebe habe zu diesem Weltgeist und mich einfach mitreisen lasse in diesen Lebensstil hinein, werde ich nicht zufrieden werden. Werde ich nicht eine richtige Dankbarkeit hineinkommen. Denn ich werde immer wieder in meinem Leben vergleichen. Vergleichen, was andere können, was andere haben, was ich nicht habe, was Möglichkeiten wäre, was und so weiter. Und das Ganze, der Lebensstil von unserer Zeit anzuschauen als etwas Positives, ohne es zu merken, reißt es uns mit und nimmt uns mit in die Undankbarkeit, die in dieser Welt ist. Einer von unseren Philosophen, französischen Philosophen, hat ein Buch geschrieben, das den Titel trägt L'ingratitude. Was ist, wie man das übersetzt? Wo ist meine Übersetzung? Ja? Die? Undankbarkeit. Das ist ein dickes Ding, gell? Aber ich finde es super, er hat es geschrieben, etwa vor 3 Jahren. Der hat richtig den besten Blick für Frankreich, der Mann. Unzufriedenheit. Hast schon gemerkt, wenn du am Arbeitsplatz den Kollegen sagst, ich bin total zufrieden mit dem Lohn, finde es super. Oh. Ja? Dann sagen sie, aber du sagst das dem Chef nicht, gell? Ja? Kannst du das schon in der Stille bewahren, wenn es dir nicht gut geht, ist nicht unser Problem. Ja? Dankbarkeit. Stell dir mal vor, wenn wir als Christen miteinander dankbar sind, was das für eine Kraft ist. Du. Das geht wie ein Bulldozer durch unsere Gesellschaft durch. Dankbarkeit. Wir müssen uns das vorstellen. Wo wir von den Situationen, auf verschiedenen schwierigen Situationen sagen können, Herr, ich danke, dass du anwesend bist. Ich bin so froh, dass du da bist. Ich habe keine Lösung, Herr. Aber es macht mir Mut, dass ich keine habe. Denn wenn ich überall eine Lösung hätte, müsste ich mich fragen, ob Gott noch größer ist als ich, wenn ich überall Lösung habe. Wenn ich keine habe, dann ist es so gut zu wissen, er ist ja viel größer. Stell dir mal vor, ich würde Gott ganz verstehen. Ja, da wäre ich ja Gott. Wir wären im gleichen Niveau. Also verstehe ich vieles nicht, auch von meinen Wegen verstehe ich vieles nicht. Aber was ich nicht verstehe, gibt mir die Möglichkeit, ihm zu sagen, ich bin so dankbar, dass du es verstehst. Ich bin so dankbar, dass du die Lösung hast. Ich bin so dankbar, dass du es gesehen hast, dass du dabei bist, dass es für dich eine Möglichkeit ist, dich zu offenbaren, eine Lösung zu geben. Wir haben in Gemeindegründungsarbeit so viele ethische Probleme heute. Es gibt ja praktisch nicht mehr eine biblische normale Familie, gell, in unserer Gesellschaft. Und dann so viele ethische Probleme, so viele Schwierigkeiten. Und so wenig Lösungen. Ein junger Mann und ein junges Mädchen haben telefoniert, so Rockers, so, die so schöne Motorräder haben, wo ich immer neidisch bin fast von den Motorräden. Und er hat telefoniert und hat gefragt, wir haben auf der Internetseite gesehen, dass Sie Pastor sind. Können Sie uns heiraten? Gute Frage, gell? Die kommt nicht oft heute. Heiraten, was? Heiraten? Aha, okay. Ja, da muss ich Sie zuerst mal besuchen sehen. Da bin ich zu Ihnen gekommen. Sie hatten schon ein Kind, leben schon lange miteinander, ne? Sollen Sie heiraten? Okay. Da habe ich Ihnen gesagt, ja, ich brauche ja gar nichts. Das ist ja kein Problem. Es ist ja kein Problem, dass ihr nicht geheiratet habt. Das ist ja gar kein Problem. Warum wollt ihr denn heiraten? Denn euer Problem ist, habe ich beiden gesagt, dass ihr beide ewig verloren sind. Oh, da ist er mit seinem Spitzbart und mit seinem Eisen und mit seinem Rossschwanz, ne? Der hat mir sofort du gesagt, schon an der Tür, gell? Also, aber wenn das so ist, das ist schlimm, dann musst du mir sagen, was das heißt. Kurz, dann habe ich meinen Kollegen, der Alexander, der Brasilianer, der mit mir arbeitet, mit mir genommen und hat er angefangen, jede Woche dieses Ehepaar zu besuchen und habe gesagt, braucht keine Hochzeit. Zuerst das Wichtigste, ihr seid verloren. Beide haben Jesus angenommen als Retter. Das ist Gnade. Ja? Ja? Das ist Gnade. Und nachher kam natürlich eine besondere Hochzeitsfeier draußen mit nur Motorradfahrern. Nur Rockers, gell? Gut, super, gell? Ich war dann im Spital und auch durfte nicht raus, weil ich ganz schlecht dran war. Da habe ich dem Arzt gesagt, können Sie unterschreiben da nur? Sie haben keine Verantwortung. Ich gehe da raus, gerade für 3 Stunden. Ich habe eine Botschaft an einer Hochzeit zu geben. Ja, das geht. Doch, meine Frau kommt mich holen und sie führt mich wieder zurück. Ich war so dankbar. Ich ging dort hin und konnte da die Natur evangelisieren. Diese Rockers. Ja, super. Ja. Gott gibt Möglichkeiten. Aber was ich damit sagen will, ist, dass wir sehen müssen, wo liegt die Priorität. Die Priorität liegt in der Wahrheit. Und wenn viele ethische Probleme da sind, heute in der Gesellschaft, bis in die Gemeinde hinein, die Priorität liegt in der Wahrheit. Das Problem von diesen Leuten war, wie ewig, ewig verloren sein. Wir brauchen einfach in verschiedenen Situationen diese Liebe Gottes, diese Liebe, die man nicht trennen kann von der Wahrheit und vom Wichtigsten. Also Liebe zum Weltgeist, pass auf. Ich muss auch immer aufpassen mit der Fleischenslust und Augenlust und Hochmut des Lebens. Wenn wir manchmal spazieren gehen an den Geschäften, so vorbeigehend, Ursula und ich, wir gehen gerne spazieren am Abend, wenn alle Geschäfte zu sind. Da können wir alles anschauen, was andere unnötig kaufen. Und sogar wenn es uns gefällt, können wir sagen, das wäre jetzt super, zum Glück ist das Geschäft zu, gell? Das ist eine Hilfe, genau. Es ist so schön, wenn wir einander helfen können. Wir machen manchmal die Runde so in unserer Wohnung, um den Herrn zu danken für das, was er alles gegeben hat. Aber ich möchte nie etwas nötig nennen, was unnötig ist. Ich habe verschiedene Sachen zu Hause, die unnötig sind, die Luxus sind, aber die müssen so genannt werden. Denn wir sind oft in unserem, da wo wir leben, streng mit verschiedenen Sünden, aber gar nicht sehr streng mit dem Materialismus und merken nicht mal, wie wir reingenommen werden in viel Unnötiges. Wo dann, wenn du älter wirst dann und keine Kraft mehr hast und wenn dir der Herr dann zurückruft, nach Hause zieht, na, da oben, ja, und dann weggehst, dann ist es eine große Not für die anderen, was sie alles in deinem Haus aufräumen müssen. Da müssen sie einen Lastwagen mieten, um diesen ganzen Krampf auf den Schuh zu fahren. Ja? Und du hast vielleicht von viel von dem, hast du mit viel, so viel Not, hast du da gekrampft, um das zu bezahlen. Und zwar so viel unnötig. Herr, hilf uns, dass wir nicht gebremst werden in unserem Leben, in unserer Zielsetzung, durch so viel Unnötiges, was uns anhalten kann in unserem geistigen Leben. Nöte. Nöte, weil wir meinen, oft nur meinen, dass so viel, das drum und dran ist, uns helfen wird. Und das hilft uns nicht. Ich wollte auch 2 oder 3 Mal in meinem Dienst aussteigen. 2 Mal ganz sicher. Wo ich der Ursula gesagt habe, jetzt habe ich die Nase voll. Jetzt genügt's. Ich hatte es schöner in meinem Beruf. Ich war Techniker. Manchmal habe ich gesagt, es ist doch besser umzugehen mit Ungläubigen als mit Gläubigen. Komisch, dass man so weit kommen kann, gell? Und dann habe ich das mal an einer Gemeindeanfang, es waren nur ein paar Gläubige, habe ich das einem Jungbekehrten telefoniert, habe gesagt, du, ich habe genug, ich mache jetzt zu, ja, ich gehe im Beruf zurück, es ist gut so. Und dieser Jungbekehrte, der Piero, der kam, hat gesagt, ich komme zu dir. Halbe Stunde später lag er neben mir im Büro auf den Knien, hat laut gebetet, Herr, und der Daniel muss da bleiben. Ich war in Tränen, er auch. Und es war so wichtig für mich, dass ein junger Bruder mir sagen kann, jung im Glauben mir sagen kann, das darfst du nicht. Du darfst nicht aufgeben. Und da habe ich in meinem Büro, habe ich groß geschrieben, eine ganze Zeit, auf mein groß geschrieben, es ist immer zu früh zum Aufgeben. Il est toujours trop tôt pour arrêter. Immer zu früh. Eine andere Zeit hatte ich das Résister vor mir immer von der Tour de Constance, wo Marie Durand das reingekritzt hat, ne, irgendwie an den Hugenottenzeit, in diesem Turm, wo sie das Gefängnis war. Résister, ausharren, ausharren bis ans Ende. Es muss dir bewusst sein, das geistige Leben bleibt ein Kampf, aber dieser Kampf ist nicht negativ. Ist positiv. Das heißt, dieser Kampf ist die beste Schulung zur Heiligung in deinem Leben. Gott gibt uns nur diese Kämpfe, dass wir näher zu ihm kommen. Und solange wir das nicht verstehen, versuchen wir, diese Kämpfe auf die Seite zu schieben. Er möchte, dass wir in diesen Situationen zu ihm rufen und bei ihm die Kraft suchen, bei ihm die Kraft bekommen. Und wenn wir das tun, werden wir immer wieder durchs Leben gehen und merken, wie er eingegriffen hat und dass er heute auch noch Wunder tut, indem er dich wieder aufstellt, dass du wieder enthusiastisch bist, also Freude hast. Enthusiasmus hat die Wurzel, das Wort le transport divin, also göttlichen Transport, ja. Dass du wieder diese göttlichen Transportkraft hast, um zu dem Ziel zu gehen und den Turm zu bauen in Kriegszeiten. Wo wenn es auch Schuss gibt, wenn auch gegen dich geschossen wird, weißt du dann immer wieder, ich habe einen Meister, der bewacht mich, ich kann zum Ziel gehen, ich will mit den Turm bauen. Man könnte sagen, ich will mit den anderen die Gemeinde bauen. Ich will miteinander vorwärts gehen. Nöte vor Gott bringen, ablegen, ihm geben. Vielleicht wird es dir auch helfen, ich kenne dein Temperament ja nicht, ne? Aber wird es dir auch eine Hilfe sein, mal zu Hause eine Ecke haben, wo du auch so ein Pult hast, ne? Für den Chef. Ja? Und wo du vielleicht mal den Vornamen von einem von deinen Kindern aufschreibst, einen Zettel und in die Kiste vom Chef tust. Ne? Und dem Herrn sagst, Herr, ich bin an meine Grenzen gekommen mit dem Jungen. Ich bin an meine Grenzen gekommen. Bitte, Herr, hilf mir. Hilf mir. Vielleicht hast du dann auch einer von deinen Arbeitskollegen der Namen, der da auch in diese Kiste kommt. Weil du auch merkst, da brauchst du die Hilfe von deinem Chef und das Eingreifen Gottes, um zu sehen dann, wie diese Situation ändern können, wie Menschen ändern können. So gut zu wissen. Der Herr, wenn Jesus gesagt hat, ihn zuerst zu lieben, wenn er gesagt hat, das Kreuz zu akzeptieren, falsch gerichtet zu werden, zu akzeptieren, wenn er es gesagt hat, dann ist es aus Liebe, dass wir näher kommen zu ihm. Und dass wir diese Freude, tiefe Freude kennen, diesen tiefen Frieden kennen, wo dieser Friede und diese Freude nichts mehr zu tun hat mit den Umständen, in denen wir leben. Ich finde das so schön, wenn das im Leben Realität wird, ein Wachstum wird in unserem Leben und wenn wir weiterkommen so mit ihm. Ich höre da auf. Zielbewusst leben, Widerstände, Feinde, Nöte. Willst du aussteigen? Bestimmt nicht. Du willst dem Herrn sagen, das sind alle die Situationen, Herr, die mich zwingen, mit dir zu reden. Sind alle diese Situationen, die mich zwingen, in die Gemeinschaft der Brüder hineinzugehen, dass ich mit ihnen vor deinen Thron kommen kann. Miteinander bis ans Ziel, ganz bewusst so zu leben. Danke.